1. Korinther 5, die Verse 16 bis 21. 2. Korintherbrief, 5. Kapitel, Verse 16 bis 21. Ich lese aus der nicht revidierten Elberfelder Übersetzung. Daher kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleische. Wenn wir aber auch Christum nach dem Fleische gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Also, daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesum Christum und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Nämlich, dass Gott in Christo war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. So sind wir nun Gesandte für Christum. Als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wer kann, möge sich erheben, wir wollen miteinander beten. Das ist das Wunder, das uns immer neu vor Augen gestellt ist durch dein heiliges Wort, dass du, Vater, nicht umerziehst durch das Gesetz, das aus der Engelwelt zu uns gekommen ist, sondern dass du etwas Neues beginnst und das Alte abstreifst. Und dieses neue Beginnen ist eine Zeugung im Geiste, die ein neues inneres Leben in uns hervorbringt und dabei ein Stück Wesen deines Vaterseins und deiner Gottheit in uns hineinlegt. Und so ist das Neue in uns gemacht, wie du gemacht bist. So steht es geschrieben. In wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist das Umfassliche. Da gibt es in uns Gotteskindern etwas wahrhaft Gerechtes und Heiliges, was nie heiliger werden kann. Denn es ist bereits, wie du bist. Es ist ein Stück von dir. Es ist der Christus in uns. Und es gibt das Alte noch, das an uns ist. Der alte Mensch, der sich immer wieder wehrt gegen das Neue und der immer wieder seine eigenen Wege finden und seine eigenen Erfüllungen suchen will. Und deswegen wollen wir jetzt einander nicht mehr nach dem Fleische einschätzen und einander daran nur erkennen, sondern an dem neuen Inneren, das ihn durchleuchtet, das immer mehr das Äußere unter seine Aufsicht und Einflusssphäre bringen wird und soll. Dazu schenkt deinen Heiligen Geist. Auch heute Morgen in dieser Predigt segne du unseren Bruder und gib ihm die Vollmacht, das so auszusprechen, was du ihm aufs Herz gelegt hast, dass es uns trifft und in unserem Herzen Frucht bringt. Und segne auch unsere lieben Haustöchter, die jetzt einen der letzten Gottesdienste bei uns in dieser Zeit ihrer Haustöchter-Jahresausbildung erleben und gib uns allen, dass wir sie begleiten, wie die über 1000 jungen Mädchen, die bei uns gewesen sind, schon immer wieder auch in uns Gebetsanliegen schaffen. So lass uns auch sie alle im Herzen behalten und ihnen den Segen mitgeben, den du uns hier immer wieder schenkst. Und so sind wir dankbar auf das, was du bereitet hast. Segne auch unseren Hausvater bei seinem Dienst in Heilbronn. Und habe Dank, dass du auch die bevorstehenden Veränderungen in unserer geistigen Leitung in deinen Händen hältst und eine große Chance des Friedens und der Bruderschaft neu geben willst. Darum bitten wir dich und danken dir, dass du uns hindurchgetragen hast durch die 40 Jahre und auch weitertragen wirst. Amen. So, jetzt hören wir unsere lieben Haustöchter.
ich darf Sie zunächst alle recht herzlich hier grüßen. Ich freue mich, dass ich wieder einmal im Rahmen einer Familienfreizeit einen Dienst tun kann. Vor über 30 Jahren bin ich hier eingestiegen in die Mitgestaltung dieser Familienfreizeiten. Aber wenn ich daran denke, lieber Hartmut, über 20 Vorträge. Heute haben wir mehr Referenten. Ich glaube, das wäre auch kaum noch denkbar. Es ist auch gut, wenn mehrere Referenten eine solche Freizeit mitgestalten. Das Thema, das ich für heute Morgen vorhabe, bezieht sich auch auf das Thema unserer Konferenz, der Familienkonferenz. Das heißt, das schöne, schwere Miteinander. Und ich möchte heute den Akzent darauf legen, auf die Gemeinschaft der Gläubigen in Familie und in der Gemeinde. Ja, wir verspüren das. Es ist ein schönes Miteinander, wenn man so hier im Chor vorn vor allen sich präsentieren darf. Aber ich denke, dass die Haustöchter auch miterlebt haben, dass es manchmal ein etwas schweres Miteinander gab. Das ist selbstverständlich. Immer da, wo wir Menschen zusammenleben, gibt's Probleme. Und es ist die Frage, wie wir solche Probleme lösen, wie die Beziehungen zueinander gestaltet werden. Ich möchte ganz kurz bei meinem letzten Vortrag in dieser Freizeit ansetzen, für die, die es gehört haben, eine kurze Wiederholung, allerdings unter anderen Aspekten. Und das ist das Problem, dem wir uns dann zuwenden wollen. Das Thema Miteinander im sozialen Bereich, im Bereich der Gesellschaft, der Gemeinschaft ist ein ganz entscheidendes. Aber es ist eben nicht nur immer ein Miteinander, deswegen habe ich mein Thema so formuliert, Miteinander oder Gegeneinander. Aber auch das sind zwei Alternativen, die man differenziert darlegen muss. Und ich möchte kurz einige dieser Beziehungen der Verhaltensweisen untereinander darstellen, und zwar in einem positiven und in einem negativen Prozess. Sehen Sie, sie sitzen alle so friedlich beieinander und damit nebeneinander. Ob das aber auch mal zu einem Miteinander wird in der konkreten Praxis, weiß ich nicht. Sie kommen auch wahrscheinlich von anderen Gemeinschaften hierher. Das Beziehungslose nebeneinander kann ein Problem sein, doch dazu nachher etwas. Aus dem Miteinander sollte dann ein Füreinander werden. Und in der Bibel steht sogar an einigen Stellen, dass wir auch untereinander, im Sinne der Demut, tragen, helfen und uns entsprechend verhalten sollen. Ich denke, das ist mit das Schwierigste. Wie wir schon gehört haben, geht das nur, wenn man in der Liebe Christi den einen höher achtet als den anderen. Unter dem anderen stehen, das möchte man nicht so gern. Das Einander ist die Klammer. Ein und der andere, wie die zusammenpassen, das ist das Problem. Wir haben eben das Positive gehört, aber leider gibt es auch das andere. Das Nebeneinander, oft das Beziehungslose nebeneinander herleben, das geht bis hinein in die Familien, in die Ehen. Oft erfahre ich das in seelsorgerlichen Gesprächen. Und daraus wird oft ein Auseinander. In der Regel geht das nicht lange gut mit dem Nebeneinander, so wie das uns die Bahngeleise vorzeigen. Eine Zeit, wenn man aus dem Bahnhof herausfährt, führen die Geleise nebeneinander her und plötzlich geht's doch auseinander. Wie viele Familien, Ehen, Gemeinschaften gehen leider auseinander? Ein Drittel aller Ehen werden geschieden. Auseinander, hoffentlich kommt's dann nicht auch noch zu einem Gegeneinander. Erfahren wir das auch, das Gegeneinander, gerade in unserer Gesellschaft? Diskriminierung der Asylanten, rechts gegen links, die Politik macht uns das oft vor. Und was geschieht dann, die Konsequenz nach dem Gegeneinander? Ist das totale Durcheinander. das Chaos. Haben Sie nicht den Eindruck, dass diese Entwicklung in unserer Gesellschaft immer mehr zunimmt, im Sinne dieses negativen Trends? Die Bibel sagt uns das. Wir wollen deswegen nicht schwarz sehen, wollen auch nicht durch diese Situation uns im Glaubensleben beeinflussen lassen. Im Gegenteil, Paulus weist auf diese Zeit hin, es wird eine schreckliche Zeit sein, 2. Timotheus 3. Ich weise oft darauf hin. Eine Zeit, die eigenartig gekennzeichnet ist. Menschen, die da haben, die Form einer Frömmigkeit, den Schein der Gottseligkeit. Esoterik nimmt immer mehr zu, das haben wir auch durch einige Szenen der Boten gehört. Aber da heißt es dann, Menschen, die das Vergnügen mehr lieben als Gott und die Kraft, verleugnen sie. Die Kraft des Kreuzes steht leider oft nicht mehr im Mittelpunkt. Soziologen kennzeichnen die gegenwärtige Situation so, ich habe das jetzt aus einem Artikel von Faktum mal übernommen, orientiert an einem Buch von Ulrich Wickert, dem Fernsehjournalisten. Der Titel dieses Buches, Wenn der Ehrliche zum Dummen wird. Wahrscheinlich ist Ihnen dieser Titel präsent. Dann könnte man folgern. Wenn die Produkte teuflisch gut sind. Was passiert nicht alles in der Werbung? Wenn das Zusammenleben homosexueller Paare gesetzlich sanktioniert wird, legitimiert wird. Haben wir das? Denken Sie nur an die Schwulen- und Lesbenparaden, gerade in den letzten Wochen und Monaten. Wir wollen nicht verurteilen, wollen nur feststellen, wie Minderheiten immer mehr in unserer Gesellschaft die Mehrheit dominieren. Oder denken Sie an die Aufführung des Theaterstückes Corpus Christi, wo Jesus Christus als Schwuler dargestellt wird. Das ist Blasphemie. Und Paulus weist bereits auch darauf hin in 2. Korinther 3. Gotteslästerung. Oder wenn die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit wird, davor warnt die Bibel. Wenn ungeborenes Leben abgetrieben wird und wenn die Gewalt immer mehr zunimmt, bereits im Kindergarten, in der Grundschule. Ich habe bewusst das, was auch Soziologen so formulieren, einmal als Hintergrund der Gemeinschaft der Gläubigen aufgezeigt. Wir leben in dieser Welt, aber wir sollen nicht von dieser Welt sein, wie es Johannes sagt. Wir haben eine Aufgabe hier, aber wie wir es gehört haben, wir sind Botschafter an Christi Stadt, weil wir eine neue Schöpfung in Christus sind, nach 2. Korinther 5, Vers 17. Und wir müssen immer mehr damit rechnen, dass auch die Wahrheit verfälscht wird bis hin zur Lüge. Es gibt bereits in England eine Alibi-Agentur mit bezahlten Lügen. Da können Sie Scheinrechnungen anfordern. Da stellt man sogar dem, der aus der Ehe ausflippt, einen Seitensprung macht, ein entsprechendes Zeugnis aus, dass es gar nicht so war. Nun, wir wollen uns nicht bei dem aufhalten, ich deute nur einiges an, weil gerade in diesem Kontrastvergleich die herrliche Berufung der Gemeinde deutlich wird. Denn wenn ich das Thema so formuliert habe, die Gemeinschaft der Gläubigen setzt das voraus, dass man zunächst an Jesus Christus gläubig geworden ist, dass das, was längst vor Grundlegung der Welt im Plane Gottes lag, nämlich erwählt, berufen, sich konkretisiert in unserer Gesellschaft, da, wo wir vor Ort leben. Und darum möchte ich einige Kennzeichen dieser Gemeinde nennen. Aus Galater Kapitel 1, Vers 16, da sagt Paulus, es gefiel Gott, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte. Und dann zog ich mich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Das ist das total andere in einem Geschöpf, wenn Jesus Christus in uns Wohnung macht. Es geht also nicht nur um den Glauben an Jesus, der irgendwo distanziert in der Ferne lebt, sondern darum, dass Christus in uns lebt, wir Teilhaber der göttlichen Natur sind. Und lass mich mal so sagen, positiv. Ich habe ja etliche Einanderbeziehungen dargestellt. Hier geht es um das intimste Ineinander, nämlich wir in Christus und Christus in uns. Eine innere Gemeinschaft gibt es nicht, selbst auch in der Ehe nicht. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. In Galater 4, Vers 7 sagt Paulus, du bist nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Und in Römer 8 heißt es, ihr habt nicht einen Geist zur Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft. Den habt ihr empfangen, sodass wir rufen, Abba, lieber Vater. Darf ich fragen, können Sie das sagen, auf dieser Beziehungsebene, Abba, lieber Vater? Dieses Abba kommt aus dem Aramäischen, der Sprache, die auch Jesus damals gesprochen hat. Es klingt fast eine Koseform an, Papa, lieber Vater. Durch diese Beziehung haben wir eine ganz andere Kommunikationsmöglichkeit. Wir haben in diesen Tagen über Kommunikation gesprochen. Dieses Fremdwort heißt eigentlich so viel wie Gemeinschaft, Teilhabe am Ergehen des Anderen. Gemeinsam etwas haben. Und die Bibel spricht vom Griechen her im Sinne der Gemeinschaft, so dass es da heißt, Koinonia ist die engste Beziehung, die Menschen miteinander haben dürfen. Ist mehr als Gesellschaft. Ist was anderes als in einem Verein tätig zu sein. Ist mehr als irgendeine Bewegung. Und da ist in dieser Gemeinschaft jeder auch auf den anderen zugeschnitten. Jeder braucht da das Du. Zur Ergänzung, zur Korrektur, aber auch zur Freude aneinander. Das ist auch wieder so ein Wort. Weil wir zueinander durch Gott bestimmt sind. Ich spiele gerne mal mit Sprache, weil es in meinem Beruf auch so war. Dieses Einander, Miteinander oder Gegeneinander sind Gegensätze. Und Sie haben manche Variationen hier erfahren. Kann sich jeder mal prüfen, wie das Verhältnis daheim, in Familie, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft ist. Möchte Gott es schenken, dass wir zueinander geordnet sind, miteinander, füreinander da sind und untereinander uns achten und tragen in Liebe und Demut. Dazu gehört aber auch immer wieder, dass wir ständig, und wir haben es schon gehört, es ist ein Prozess, uns durch den Geist Gottes leiten lassen. Wenn wir neu gezeugt, neu geboren sind, dann gibt es eben doch noch den alten Menschen. Die Bibel sagt, in der Gesinnung ist der Betreffende fleischlich. Soll also für mich hier an diesem Punkt um die Frage gehen, sind wir geistlich gesinnt oder fleischlich gesinnt? Also es geht nicht darum, bei diesem Fleisch um unseren äußeren Körper. Es geht auch nicht darum, ob ich vegetarisch lebe oder nicht. Ich denke, das haben Sie verstanden. Es geht um die alte adamitische Gesinnung. Die schleppen wir auch noch mit. An einem Beispiel mache ich das immer wieder deutlich vom Worte Gottes her. Kolosser 1 bezeugt, wir sind versetzt aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Da haben wir einen anderen Herrn, einen anderen Regierungschef. Im Reich der Finsternis herrscht der Fürst und Gott dieser Welt, der Diabolos, der Durcheinanderwerfer, der diese negative Entwicklung inszeniert bis hin zum Auseinander, Gegeneinander und Durcheinander. Diabolos ist der Durcheinanderwerfer. Das Chaos kommt daher, weil in dem Reich dieser Welt, der Finsternis, Satan der Inspirator ist. Aber er verkauft sich doch gar nicht als solcher, sondern er wird genannt der Fürst und Gott der Welt. Er verstellt sich als ein Engel des Lichtes. Nur in totalitären Systemen, wo es kann, etwa in islamischen Staaten, ist er zugleich der brüllende Löwe. Aber da sind die Fronten klar. Ich habe den Eindruck, bei uns ist das viel schwieriger. Das habt ihr, ihr lieben Boten, ja auch zum Ausdruck gebracht. Dieser Mischprozess, und es ist nicht immer so geradlinig, wie ich das vorhin idealtypisch beschrieben habe. Ne, das kann einmal sein, dass bei dem herrlichsten Miteinander plötzlich durch irgendeine dumme Situation ein Gegeneinander passiert. Da steht doch hier so ein Kleiner vor mir, 2 Jahre alt, ich kenne ihn gar nicht, er mich auch nicht. Ich guckte nur mal ein bisschen kritisch, weil da einer am Klavier herumklimpert und so weiter. Und da sagt, du bist aber böse. Aber nachher hat er sich doch wieder an mich gewöhnt. Nicht? Schnell hat man so ein Etikett weg. Die Frage ist also immer wieder, woher werden wir inspiriert? Und da geht es um die Veränderung der Gesinnung. In Philipper Kapitel 2 sagt Paulus, denen, die neues Leben aus Gott haben, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und dann wird aufgezeigt, wie unser Herr in einem siebenfachen Abstieg gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Ja, er ging sogar in die Totenwelt hinab. So sollen wir gesinnt sein. Das Füreinander und das Untereinandertragen in Liebe geschieht nur da, wo wir uns zunächst in der Gesinnung verändern lassen. Und das geht immer wieder über den Geist, nicht primär übers Gefühl. Das haben wir auch gehört durch Lisa Fuchs, die das sagte. Liebe ist nicht primär Gefühl. Das kommt nachher dazu. Die Basis, die Agape, ist eine andere. Darum ein Hinweis auf 1. Korinther Kapitel 13, jenem wunderbaren Liebeskapitel, dem hohen Lied der Liebe im Neuen Testament. Eine Kernaussage, die Liebe sucht nicht das ihre. Das können wir alle so unterschreiben, aber in der Praxis, wie sieht's da aus? Wenn ich mein Ich kenne, muss ich sagen, ich denke oft auch an meinen Vorteil. Oder ist hier jemand darunter, der das nie tut? Ich-Durchsetzung, Ich-Verwirklichung, Selbstverwirklichung, das sind ja alles Parolen, die wir kennen. Und wir haben in der Pädagogik das sogar als oberstes Lernziel in Hessen gehabt, unter dem Stichwort Emanzipation. Ist zunächst ein gutes Wort, Menschen zur Mündigkeit zu bringen. Aber wenn es dahin führt, dass der Mensch zum Egoisten wird, wird es doch schwierig. Und damit sind wir bei diesem ersten Bereich, den ich ansprechen möchte, Familie. Die Familie ist ja noch die Zelle in unserem Staat, in unserer Gesellschaft, aber wir merken, wie da schon an den Grundstrukturen gerüttelt wird. Da gibt es auch Probleme. Ich kenne die auch aus meiner Familie. Aber es ist anders, ob wir göttliche Strategien und Möglichkeiten der Lösung haben oder ob wir mit eigenen menschlichen Mitteln versuchen, die Probleme zu lösen. Nicht? Da wird in einer Zeitschrift Lydia ein Fall vorgestellt. Da schreibt jemand, wir wissen nicht mehr, wie wir mit unserem Sohn umgehen können. Er ist ein richtiges Problemkind geworden. Bei jeder Anweisung sagt er Nein. Und genau das hat eine liebe Bekannte, du kennst die betreffende Frau auch, eine sehr feine Frau, die im Kirchenvorstand war, mit der wir guten Kontakt haben, uns jetzt neulich gesagt. Habt ihr mich schreien hören, kommt sie zu uns. Wir haben keinen Zaun da, weil wir gute Nachbarn sind zwischen uns. Ich sage, nee, das haben wir nicht. Ach, also hat mich der Enkel genervt. Bei jeder Anweisung, nein, 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 was soll ich nur machen? Ich habe gesagt, über die Glaubenshintergründe müssen wir nochmal extra sprechen. Sie ist da sehr aufgeschlossen. Aber eins darf ich schon mal sagen, wenn der dauernd Nein sagt, dann sag du auch mal Nein. Denn der will dauernd haben. Es ist nicht das im Sinne einer emanzipatorischen Erziehung von Gott her gesehen. Wenn wir dauernd nachgeben und wie ich es hier schon gesagt habe, schließlich Eltern erleben, die so gehorsam sind, wie es früher nie der Fall war. Da können die Kleinen zum Tyrannen werden. Und sehen Sie, wenn ein Gesetz in Vorbereitung ist, und ich sage das als Pädagoge, da habe ich meine Bedenken, dass man heutzutage jede körperliche Züchtigung ahnden will, dann wird es kritisch. Ich weiß, was ich sage. Ich musste, weil ich ein Seminar geleitet habe für Studienreferendare, zuerst ihnen einen UKAS vorlesen, da mussten die Betreffenden unterschreiben, ja, nicht körperlich zu züchtigen. Wir haben so gesagt, das ist der Prügelerlass. Ich bin dankbar, dass das in der Schule auch nicht mehr passiert. Ältere kennen das wahrscheinlich noch von früher, wo so autoritäre Lehrer ihre Launen ausgelassen haben an den armen Schülern. Bin froh, dass das weg ist. Aber wie ist denn das zu Hause? Sehen Sie, ein Beispiel aus meiner Familie. Ich hatte die jüngsten Enkelkinder jetzt mit meiner Schwiegertochter vor nicht allzu langer Zeit daheim. Und wir haben noch einen Kachelofen bei uns. Und da wird's heiß und der wollte immer daran, die Mutti. Nein, Samuel, so wie wir das gehört haben, hier durch die Boden. Nein, immer nein, der hörte aber nicht. Ne? Der kann sich doch so gefährlich verletzen. Ist es da nicht besser, ihm einen leichten Klaps auf die Finger zu geben? Und eins, unser Gott ist nicht zimperlich in der Erziehung, oder? Wenn er mit Gerichten antwortet auf das, was sich heute in unserer Gesellschaft vollzieht, denken Sie nur mal an den Typus für die Endzeit Sodom und Gomorra. Was war denn in Sodom und Gomorra los? Perverse Sexualität? Sodomie, der Begriff kommt von dort. Geschlechtsverkehr mit Tieren. Homosexualität. Und Paulus warnt davor. Und ich habe den Eindruck, dass das schon zutrifft, was Paulus da auch prophetisch gesagt hat. Dahingegeben. Gott lässt sie in ihrem Schmutz. Dahingegeben ist das schlimmste Gericht. Wenn Gott noch züchtigt nach Hebräer 12. Wie er das sagt, einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt, nimmt er unter Zucht. Der beste Pädagoge. Dann deswegen, damit die Kindlein in ihrem Lernprozess geistlich reif und mündig werden. Aber da habe ich oft den Eindruck, dass wir zu sehr an den Symptomen kurieren. Darf ich Ihnen, ich kann es nur immer exemplarisch kurz machen, eine Kostprobe geben aus einer psychologischen Zeitschrift, wenn es nicht funktioniert. Was brauchen wir dann? Ein Rezept für eine gute Ehe und Familie. Eine Tasse Rücksichtnahme, eine Tasse Höflichkeit, zwei Tassen versteckte Komplimente, zwei Tassen Lob, eine kleine Prise Schwiegermutterbesuch. Aber nur eine kleine Prise, ja? Oder Oma-Besuch, ne? Ich fragte hier jemanden, ach, ist aber nett, dass Sie doch die Oma dabei haben, nicht? Die kann sich mal ums Kind kümmern. Ja, wie man es nimmt. Ne? Bitte die Betreffende, die hier ist, ich weiß es nicht, möge mir das nicht verübeln. Niemand weiß, wer es war. Und dann geht es weiter. Ein vernünftiger Haushaltsplan mit einem Schuss Kooperationsbereitschaft. 3 Teelöffel reiner Es-tut-mir-leid-Extrakt. Je eine Tasse Vertrauen und Ermutigung. Ein großes und mehrere kleine Hobbys. Eine Tasse Blindheit gegenüber den Fehlern der anderen. Und dann kommt 4 Liter Glaube an Gott und den Partner. Also alles recht gut. Kann man akzeptieren. Nur ist die Frage, sind das Leute, die solche Rezepte bekommen? Es hat eine Theologenfrau geschrieben. Dazu in der Lage, das auch umzusetzen. Das Problem ist unser Ich, ob geistlich oder fleischlich. Nehmen Sie das mit. Geistlich gesinnt sein bedeutet, dass ich den anderen immer höher achte als mich selbst. Dann gibt es eine gute Kooperation in Ehe und in Familie. Und dazu nur auch strukturelle Anweisungen vom Wort her. Wenn es heute nicht funktioniert, und darüber resonieren ja Politiker, Pädagogen, Psychologen und was für Logen noch alle. Wie werden wir denn mit dem Problem der Gewalt fertig? Tja, für mich ist es klar, wer keine oberste Autorität mehr anerkennt, der hat selber keine Autorität. Und darum will ich etwas ansprechen, was selbst auch in unseren Kreisen nicht immer mehr biblisch orientiert beachtet wird. Das ist die göttliche Hierarchie nach Epheser 5. Da geht es zunächst um den Vater, die oberste Instanz. Und der war sich Jesus Christus immer unterwürfig, ja abhängig bewusst. Jesus tat nur das, was er den Vater tun sah. Er war gekommen. Darum hatte er Vollmacht, war völlig unabhängig von der Meinung der anderen, dem damaligen Zeitgeist. Es gab keinen freieren, aber auch keinen gebundenen Menschen als Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und nun kommt's, er will das Haupt der Gemeinde sein und auch das Haupt des Mannes. Wenn wir Männer Vollmacht haben wollen, sollten wir uns an dieser Strategie orientieren. Und ich sage immer wieder, die Frauenfrage ist primär eine Männerfrage. Ja? Da werden aber auch die Männer beschrieben, wie sie sein sollen, nachdem Paulus eindeutig im Auftrag des Heiligen Geistes sagt, dass die Männer untertan sein sollen. Oh weh. Läuft jetzt jemand raus? Ach, hier bleiben sie alle schön sitzen, aber wie die Einzelnen denken, weiß ich auch nicht. Ist aber das Wort Gottes. Aber auf der Basis, dass der Mann seine Frau liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wie hat er sie geliebt? Er ist für sie gestorben. Ich habe viele Männer kennengelernt. Wir sind das Haupt. Wir haben das Sagen. Sie dominieren. Ach, und die armen Frauen. Keine Liebe. Wir haben selbst bei uns im Hauskreis mal über diese Problematik gesprochen. Ich habe gesagt, aber jeder soll mal an sich denken. Da waren doch die Männer, die immer wieder gesagt haben, die Frauen waren dabei, aber ihr müsst untertan sein. Ich sage, ihr Männer, was steht denn von euch da drin? Liebt die Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Dann haben mir viele gesagt, dann sind wir gern untertan, aber in dem Sinne, dass wir Gehilfen sind. Dann geht es um die göttlichen Ordnungen. Und dann haben auch die Eltern eine Vollmacht, wenn sie am Verhalten von Vater und Mutti erleben, dass da diese göttlichen Ordnungen eingehalten werden. Aber wie oft sind schon die Kleinen so psychologisch pfiffig, dass sie die Eltern auseinanderdividieren. Bekommen sie beim Vater nicht das Ja, gibt's dann die Mutti. Diese Kinder entwickeln sich gespalten. Darum ist es wichtig, dass wir das beachten. Es geht uns dann, ich garantiere das, weil ich selber praktiziert habe, nicht schlecht, sondern sehr gut. Weil dann auch die ganze göttliche Vollmacht uns zur Verfügung steht. Göttliche Autorität. Und das brauchen wir immer. Das wollen auch heute junge Menschen erfahren. Vorbilder, Leitbilder, das fehlt oft. Ich habe hier gesagt in der Konferenz, das, was wir darstellen, tun, was wir sind, redet immer lauter als das, was wir sagen. Darum muss die Person ganzheitlich verändert werden, auch eben in diesem Prozess, dass wir miteinander tragen, leiden können. Und wenn das funktioniert, kann auch eine solche Familie in die Gemeinde, in die Gemeinschaft hineinwirken. Und Paulus stellt da auch ganz klare Regeln auf, wer Ältester sein kann. Der muss erstmal in der Gemeinde beweisen, dass er zu Hause Autorität hat. Wir sind nicht fehlerfrei, aber es muss klare Strukturen und Prinzipien geben. Darum jetzt zu diesem anderen Bereich noch etwas in einer Viertelstunde. Ich denke, so lange können Sie noch zuhören. Nicht beim Fußball freuen sich die Leute, wenn es Verlängerungen gibt. Ja, es gibt keine Verlängerung hier bei mir bis zum Goal, also zu dem goldenen Tor. Diese Koinonia hat eine Grundlage. Ich darf es nochmal sagen, diese Gemeinde ist nicht primär eine Organisation, sondern ein lebendiger Organismus. Nicht zuerst eine Konfession, Denomination, sondern die Einzelnen sind von Gott berufen. Kein religiöses Werk, sondern erlöste Gläubige. Es geht auch nicht um eine soziale Einrichtung, sondern um eine ewigkeitsbezogene Gemeinde mit einem Diesseitsauftrag. Auch keine große Bewegung, sondern es sind Einzelne, die vom Heiligen Geist geführt werden. Und die dazugehören, sind erwählt vor Grundlegung der Welt. Ersehen sogar zum Sohnesstand. Wir sollen also nicht mehr Kindlein bleiben, die von allerlei Winterlehre hin und her bewegt werden. Kindlein können noch nicht erziehen, haben keinen Durchblick. Wenn ich das bei meinen Enkelkindern sehe, sind lieb und nett, aber vieles verstehen sie gar nicht. Nicht als mein Enkelkind mit 5 Jahren mal sagte, was für ein Weltbild sie hat. Die Mami hat mir das sofort dann signalisiert. Wenn ich einen Fußball nehme und den in den Himmel schieße, dann guckt der liebe Gott, oh, guck mal, da unten kommt die Erde vorbei. Naives Weltbild, nicht? Ich habe mich gefreut darüber, aber das ist ja nicht der Realität entsprechend. Und wehe, wenn die Kindlein es sagen haben, das ist leider oft der Fall heute in Gemeinden, dass nicht mehr geistliche Leitung geschieht durch die, die Lehrer, gesetzte Hirten sind, sondern es geht nach den Bedürfnissen. Wie hätten Sie es denn gern? Meine Frau und ich waren vor einigen Wochen in einem Gottesdienst in einer Nachbarstadt, ich nenne keine Gemeinde. Wir wollten einen bekannten evangelikalen Prediger hören und dann ein Viertelstunde etwa Beiprogramm. Wir haben uns wohl, weiß ich, erstmal ganz hinten hingesetzt. Wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt, weil wir die Gemeinde Jahre nicht gesehen hatten. Aber das war eine Show sondergleichen. Also die Musik ging für uns so an die Grenze der Belastbarkeit. Meine Frau sagt, ich kann das nicht mehr hören, ich kriege Kopfbrummen. Hard Rock. Spaßmacher dabei, Clones. Ich will nicht weiter darüber sprechen, aber die Botschaft konnte nachher, weil die Menschen emotional so aufgepeitscht waren, doch kaum noch ins Herz hineingehen. Es war manches gut, aber vieles eben auch Psychologie. Aber liebe Geschwister und Freunde, wir müssen sehen, auch in der Bibel werden ja diese Dinge problematisiert. Ich erinnere nur an das, was in Korinth los war. Eine Gemeinde mit allen Gaben. Aber Paulus musste sagen, ich kann nur zu euch reden wie zu Kindlein. In den ersten Kapiteln geht es um die Frage, sind da Menschen, die dem Psychikos gleichen, also einem seelischen Menschen gleichen, der vernimmt nichts vom Geiste Gottes, weil die Seele dominiert. In Kapitel 5 geht es um den Ehebruch. In Kapitel 6 Streiten vor weltlichen Gerichten. In Kapitel 7 geht es um die Ehefrage, Ehelosigkeitsfrage. Götzenopfergenuss in den Kapiteln 8 bis 10. Kapitel 11, falscher Abendmahlsgottesdienst. Schlimme Praktiken. Es geht um das falsche Benehmen der Frau dort. Alles in der Gemeinde geschehen. Geistesgaben wurden missbraucht und schließlich waren da sogar einige, die noch nicht mal an die Auferweckung Jesu glaubten. Und doch sagt Paulus zunächst, ihr seid eine Gemeinde. Wie werden wir mit den Schwierigkeiten fertig? Das soll mich hier in diesem letzten Teil noch bewegen. In unserer Gemeinschaft gab es mal eine Umfrage. Was gefällt mir an meiner Gemeinde, Gemeinschaft? Wofür bin ich dankbar? Worüber freue ich mich? Es kamen aber auch viele Dinge neben Positiven. Ach, das sind tolle Menschen. Ich fühle mich angenommen. Es macht Spaß. Action ist da. All das, was die Seele bewegt. Junge Menschen brauchen natürlich immer etwas. Aber es geht um die Frage der Prioritäten. Das ist eine fetzige Jugendgruppe. Müsste man erst übersetzen, nicht, was das bedeutet. Aber ich denke, das versteht ihr. Mehr gemeinsam Kaffee und Kuchen, auch das ist mal angesprochen, darf alles sein, ist nur die Frage der Priorität. Und sehen Sie mal, ich bekam ein Schriftchen in die Hand. Bei uns im Altenheim war eine ältere Witwe, auch Lehrerin. Ihr Mann war mit Bruder Geier und Heller zusammen, ist im Krieg gefallen. Und er hat ein Schriftchen geschrieben, die Gemeinde, welche ist sein Leib. Da sagt er damals, unser ganzes Leben und Denken, Wollen und Erkennen ist verborgen mit Christus in Gott, nach Kolosser 3. Sie kennen diese Aussage, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Der gegenwärtige Zeitlauf aber wirkt durch die Machtfülle des Sichtbaren, des Schauensmäßigen. Und das menschliche Herz sucht wie zu allen Zeiten diese innere Disharmonie auszugleichen, indem es das Sichtbare, das Schauensmäßige, das Kulturelle, Soziale, Religiöse in möglichste Harmonie zu bringen versucht mit dem Glauben. Gott will einmal alles in Ordnung bringen und jetzt bringt er ein entscheidendes Kriterium. Neues kann nur entstehen über Gericht. Gericht führt zum Heil oder über Sterbensprozesse. Und das wird kaum noch verkündigt, dass der alte Mensch mitgestorben ist. Aber das ist die wunderbare Tatsache, Sünde im Griechischen zusammen mit mitgestorben, mit begraben, mit auferweckt, mit versetzt nach Epheser 2 dort oben hin. Das ist unsere Basis. Und daraus können wir dann einige Strategien ableiten, die ich in den letzten Minuten nur noch kurz auflisten kann. Ist also die Frage, ob unmündige Kinder das Sagen haben oder ob wir Söhne und Erben sind nach Römer 8, Vers 17. Ein Sohn weiß, wenn er den Betrieb des Vaters übernimmt, was Sache ist, ein kleines Kind natürlich nicht. Natürlich spielt mein, das habe ich neulich erlebt, mein Vierjähriger am Computer. Ich komme da rein, da brüllt was aus dem Computer raus. Der steht im Arbeitszimmer meines Schwiegersohns. Ich denke, das musst du doch mal sehen. Hat der da ein Computerspiel? Wiesen, darauf sehe ich Kühe. Und mit der Maus kann er schon gut da den Pfeil dirigieren. Und immer wenn er ein Rindvieh trifft, brüllt das auf. Das ist dann BSE verseucht. Das kann er, ne? Also, hat die Rinderseuche. Mit sowas gehen heute die Kinder um, ne? Ich bin dankbar, dass, ihr kennt ja meine jüngste Tochter auch, sie immer wieder klare Prinzipien hat. Ne? Aber es ist heute nicht einfach, in unserer Medienwelt da eine klare Konzeption der Erziehung zu entwickeln. Nicht der Kleine, deswegen sage ich das, der weiß natürlich nicht, was der Vati im Betrieb nun alles an Problemen hat. Der ist der technische Leiser dort, ja, wie so Modelle entwickelt werden. Darum können diese Kinder nicht das Sagen haben. Oder oft ist es, und darum setzt sich Paulus im 1. Korinther damit auseinander, eigene Philosophie anstatt göttlicher Weisheit. Man ist primär der Organisation, den Medien und den Methoden verhaftet. Wir können Gemeinde machen, wenn wir das und das initiieren. Nein, es kommt niemand zum Vater, zum Sohn es ziehen, denn der Vater. Und das hat uns neulich im Hauskreis auch bewegt, ihr lieben Geschwister. Wenn wir eine offene Tür haben wollen, heißt das nicht, dass wir die Methoden dieser Welt, wir dürfen einiges praktizieren, ja, aber an die erste Stelle setzen. Im Vergleich der Sendschreiben an Philadelphia und Laodicea wird etwas deutlich. Wer äußerlich diese Gemeinden zu beurteilen hätte, der kommt zu dem Schluss, Laodicea ist die Gemeinde. Woher schließe ich das? Die waren alle der Meinung, du hast den Namen, dass du lebst, da ist was los, Action, aber du bist tot. In Philadelphia heißt es, diese Gemeinde hat eine offene Tür. Warum? Weil sie am Wort geblieben ist, eine kleine Kraft hatte. Nicht ich, nicht wir können's, Gott wirkt's. Wenn wir diese Prinzipien beachten, dann geht's nicht um unser Selbstbewusstsein, sondern, wie es Paulus sagt in 2. Korinther 12, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der äußeren Schwachheit vollendet. Das ist göttliche Weisheit und Prinzip. Passt uns aber nicht. Gerade jungen Menschen, nicht? Die wollen sich meistens doch sehr selbst darstellen. Ich kenne das alles noch. Das geht bis ins hohe Alter hinein. Die geistig Reifen können prüfen. Die Arglosen werden verführt. Ein Kennzeichen dieser Zeit. Es sind Unverständige, Unmündige. Aber nach Galater 5 sollen wir in der Freiheit Bewährte sein, nicht wieder ins Gesetz fallen, aber auch nicht das Fleisch zum Deckmantel der Bosheit benutzen, unsere eigenen Lüste und Begierden durchsetzen. Und dann geht es um die Frage, ist es ein fleischlicher oder geistlicher Wandel? Wandelt würdig der Berufung. Das ist unser Auftrag. Und dadurch gewinnen wir auch ganz konkrete Möglichkeiten, die Botschaft der Versöhnung zu vermitteln. Das mache ich immer wieder, auch bei mir in der Nachbarschaft. Als ich jetzt einen Nachbar bewarb um die Bürgermeisterstelle, habe ich auch mit ihm sprechen dürfen, manchmal über geistliche Fragen. Es geht nicht um die eigene Gesinnung, sondern um die Gesinnung Jesu. Ich habe das schon gesagt und noch zwei Aspekte. Nicht wir sollen die Welt verändern, sondern in der Welt Veränderte sein. weil wir heilsgeschichtlich klar sehen, es geht zunächst um die Herauswahl. Sicher gehört ein Schiff aufs Wasser, in den Ozean hinein, aber wehe, wenn das Wasser ins Schiff kommt, dann geht es unter. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir öffnen die Tore so weit mit Zeit und Weltgeist, dass der Heilige Geist nicht mehr dominieren kann. Wo sind noch klare Trennungen zur Welt? Ich sage mir das auch immer wieder. Darum nicht in der Welt zu Hause, nicht von der Welt, aber in der Welt mit einer lebendigen Hoffnung, Jesus Christus kommt. Und das ist die Zielrichtung. Nicht, dass die Welt christlich wird jetzt. Wie wird's aussehen, ehe der Herr kommt? Er sagt das so selbst den damaligen Zuhörern. Ja, werden es viele sein, die da glauben? Nein, sagt er, es wird nicht so sein. Es ist eine kleine Herde. Paulus warnt vor dem Abfall. Das muss unsere Strategie sein, aber gerade darin haben wir eine Aufgabe als gläubige Gemeinde in der Familie und auch in dieser Gesellschaft, den Herrn zu bezeugen. Möchte der Herr schenken, dass wir einige dieser Kriterien, ich weiß, ich habe es extensiv immer wieder angesprochen, beachten für uns, nicht ich, sondern Christus in uns. Das ist immer die Lösung der Probleme. Dann gibt es ein wahres Miteinander, ein Füreinander und auch ein Untereinander und nicht ein Auseinander und Gegeneinander. Amen. Wir wollen beten. Du treuer Gott und Vater, wir sagen dir von Herzen Dank, dass wir immer wieder dein Wort hören dürfen. Dein Geist will uns in alle Wahrheit leiten. Schenke uns diese Offenheit für dich und dass wir nicht unseren eigenen Willen, unsere Vorstellungen realisieren, sondern dir Raum geben, dass Frucht entsteht in unserem Leben. Und das ist ein Prozess, den wir immer wieder, solange wir hier sind, erkennen und praktizieren dürfen. Hab Dank, dass du deine Gemeinde weltweit segnest und wir dürfen wissen, dass du bald kommst, Herr Jesus, um deine Gemeinde zu vollenden. Kommst aber auch mit den anderen Heilskörperschaften zu deinem Ziel. Ja, wir dürfen wissen, du wirst einmal sein, alles in allem und in allen. Amen.